Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Zeichen, das Russland gerne senden möchte, ist: Hey, wir sind nicht isoliert, trotz aller westlicher Sanktionen. Wir vernetzen uns und wir suchen uns auch unsere eigenen Partner. Von heute bis morgen ist der Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg und der Fokus bei diesem Treffen sind die Getreidelieferungen. Wir wollen gucken, wie der Gipfel denn eigentlich von den Staaten bewertet wird, die betroffen sind und die teilnehmen. Tunesien zum Beispiel ist stark abhängig von Getreideimporten und bald dann eben auch abhängig von Russland. Das ist eins unserer Themen heute. Außerdem sprechen wir über den Brand, der ausgebrochen ist auf der Fremantle Highway vor der niederländischen Küste. Der Löscheinsatz wird wohl länger dauern und die Sorge vor einer riesigen Umweltkatastrophe ist groß. Was bisher bekannt ist, auch das werden wir thematisieren im Podcast. Mein Name ist Sonja Meschkat. Jetzt geht's los.
Was die Lebensmittelversorgung anbetrifft, muss man doch klar festhalten, was Putin dort versucht, ist zynisch und verbrecherisch. Wenn er sich jetzt mit afrikanischen Staaten trifft und sagt, es gibt eine Knappheit bei Lebensmitteln, dann ist er doch derjenige, der durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und zum Beispiel die Bombardierung von Häfen genau diese Knappheit verursacht hat und jetzt versucht, davon zu profitieren.
Ein Punkt, den Nico Lange heute gemacht hat im Deutschlandfunk. Er ist Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler. An anderer Stelle ist auch von PR-Show die Rede. Unter anderem spricht Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze davon. Aus Sicht von Wladimir Putin ist der Russland-Afrika-Gipfel wohl so etwas wie eine Win-Win-Situation. Die Menschen brauchen Getreide und er will's verschenken. Insgesamt muss man festhalten, dass weniger Länder und Staatschefs dieses Mal dabei sind als noch 2019 beim ersten Russland-Afrika-Gipfel im russischen Sotschi. Klar, Russland verfolgt damit eine Strategie. Nur was ist denn mit den afrikanischen Ländern? Wie ist Ihre Sicht darauf? Das wollen wir uns angucken mit Dunja Sadaki. Die berichtet für uns aus Kairo über Nord- und Westafrika. Dunja, wie hoch sind denn die Erwartungen von zum Beispiel Tunesien an diesen Gipfel und dann eben auch an den russischen Präsidenten?
Also die Erwartungen vom afrikanischen Kontinent sind natürlich groß, weil zum Teil natürlich afrikanische Staaten auch durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine massiv davon betroffen worden sind, zum Beispiel von Getreidelieferungen. Es gibt Länder wie Tunesien, die 60-70% ihrer Getreideimporte eben aus dieser Region beziehen und die darunter leiden. Es gibt Länder wie das westafrikanische Niger, was eines der ärmsten Länder der Welt ist, was bis zu 80% seiner Importe auch aus diesen beiden Ländern deckt. Und deswegen sind die Erwartungen hoch, weil eben in den afrikanischen Staaten man gesehen hat, wie abhängig man ist von Importen und wie abhängig man ist eben von dieser Weltsituation, die vor allen Dingen in den Ländern negative Folgen mit sich bringen kann. Und deswegen gibt es natürlich Erwartungen. Aber die afrikanischen Staaten sind, glaube ich, auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Nämlich einerseits der Krieg, der viele negative Folgen für sie hat. Andererseits aber auch der Krieg, der durch den europäischen neuen Energiehunger auch wieder neue Möglichkeiten für verschiedene afrikanische Staaten aufzeigt.
Also wenn du jetzt sagst, man erwartet da schon einiges, bedeutet die Länder, die darunter leiden, dass jetzt eben weniger Weizen, weniger Getreide ankommt, die wollen einfach jetzt mehr Getreide wieder haben, zu besseren Konditionen, zu besseren Bedingungen.
Nicht nur, da muss man sagen, es liegt nicht nur daran, dass es sozusagen einen Getreideengpass gab durch den Krieg in der Ukraine oder auch durch das ausgelaufene Abkommen, sondern eben auch, das hat es in vielen Ländern wie Tunesien eben gezeigt, dass die Länder selbst teilweise ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. In Tunesien, du hast das ja auch angesprochen, ist es so, dass bereits vor dem Krieg in der Ukraine Tunesien seine Getreideimporte nicht zahlen konnte, weil die Staatskassen nicht voll genug waren. Das liegt an den vergangenen Jahren. Zum einen am Terrorismus, der den Tourismus in Tunesien kaputt gemacht hat. Der hat sich dann einigermaßen ja wieder berappelt. Und dann kam die Corona-Pandemie. Das heißt, die Kassen konnten auch nicht gefüllt werden. Und damals ist eben die Europäische Union eingestiegen und hat dort Tunesien unter die Arme geholfen, dass eben diese Getreideimporte, die übrigens schon vor den Küsten in Schiffen sozusagen gewartet haben, überhaupt bezahlt werden können. Und bis heute, wenn man nach Tunis in einen Supermarkt geht, sieht man entweder leere Getreideregale oder es gibt manche Supermärkte, die haben ihre Mehlregale einfach abgeschafft.
Jetzt hören wir hier bei uns, das sei eine PR-Show von Putin, so hat sich zum Beispiel die Entwicklungsministerin Svenja Schulze geäußert. Wie sehen das denn eigentlich die Nord- oder auch die westafrikanischen Staaten, über die berichtest du ja? Was ist denn deren Perspektive darauf?
Na, deren Perspektive ist natürlich, weil es ja auch wirtschaftlich etwas isolierter jetzt dasteht durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, natürlich nach verstärkten Partnern sucht, auch auf dem afrikanischen Kontinent. Schon in der Vergangenheit, muss man sagen, hat ja Russland auch schon versucht, nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allen Dingen auch militärisch in verschiedenen afrikanischen Staaten mehr und mehr Fuß zu fassen. Und deswegen versucht man aus afrikanischer Sicht dann natürlich eine Win-Win-Situation im besten Falle hinzubekommen, aber natürlich auch zu versuchen, dass man sich weiter schützt vor der Situation in Europa, die natürlich negative, wie besprochen, Auswirkungen auf viele afrikanische Staaten hat.
Was wir hier auch noch gehört haben heute im Deutschlandfunk in einem Interview, da war die Rede von antikolonialistischer Rhetorik durch Putin, die eben auch in den afrikanischen Ländern verfängt. So hat sich Nico Lange geäußert, der ist Sicherheitsexperte, Politikwissenschaftler. Wie schätzt du das ein? Entspricht das der Wahrheit, beziehungsweise hat er da einen Punkt?
Da hat er auf jeden Fall einen Punkt, denn wir haben ja gesehen, und das spielt Russland auf jeden Fall in die Hände, wie es gerade in der sogenannten Sahelregion, wo zum Beispiel sich vor allen Dingen der islamistische Terror, zum Beispiel durch Terrormilizen wie den Islamischen Staat breit machen, wie da es auch eine anti-westliche und vor allen Dingen eine anti-französische Haltung in der Bevölkerung, in breiten Teilen der Bevölkerung gibt, weil man eben sagt, die Ex-Kolonialmacht Frankreich, die ist ja vor Ort, gebäre sich immer noch wie sozusagen die Kolonialherren damals. Und sie ist ja auch militärisch vor Ort im Antiterrorkampf jahrelang. Da sagt man, so viele, nicht nur französische, sondern eben auch westliche Sicherheitskräfte. Und vor Ort hat sich nichts verbessert. Das hat zu einem großen Frust geführt. Und da ist Russland sozusagen die andere Seite, die nicht französische, die nicht exkolonial Macht, die jetzt sozusagen dann als Alternative teilweise gesehen wird. Und das erklärt zum Beispiel auch, wenn wir Massendemonstrationen hatten in verschiedenen Staaten, wie zum Beispiel Mali, wie zum Beispiel Burkina Faso, dann sieht man eben diese russischen Fahnen, und das ist zu erklären eben mit dieser antifranzösischen Haltung, und die spielt natürlich dann Russland vor allen Dingen in die Hände.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, Dunja, den du eben ja schon mal kurz angesprochen hast. Jetzt kommen wir noch mal kurz auf Tunesien zu sprechen. Dass es da teilweise im Supermarkt keine Regale mehr für Mehl gibt, weil schlicht und ergreifend kein Mehl da ist. Wie sehr betrifft das denn eigentlich den Alltag, die Menschen in Tunesien, wenn wir jetzt mal bei dem Land bleiben? Also was können die kaufen, was ist möglich und was nicht?
Ja, also den Alltag betrifft es total. Als ich vor ein paar Monaten in der Hauptstadt Tunis war, dann sieht man Menschen, die in verschiedenen Supermärkten sind und gucken, ah, wo kann man denn irgendwie noch Mehl kriegen? Aber nicht nur Mehl, es geht auch manchmal um Kaffee und um andere Dinge, auch um Nudeln. Es gibt teilweise Mehl, importiertes Mehl, was teilweise sehr, sehr teuer ist, was teilweise wie ein Luxusgut ist. Und das stresst natürlich einfach viele Menschen. Sogar die, die sagen, ja, ich würde ja mein Brot auch zu Hause backen. Aber sie sagen, ich muss dazu aber eben das Mehl finden, mit dem ich das mache. Und das führt schon zu viel Frust, weil man sich sagt, wie kann das sein, 2023, ich gehe in einen Supermarkt und kann meine Grundnahrungsmittel nicht einfach so finden.
Also Russland, kann man das so sagen, dann doch als Hoffnungsträger, oder wie würdest du das bewerten?
Als Hoffnungsträger, naja, ich würde sagen, die afrikanischen Staaten gucken natürlich in alle Richtungen, woher sie Hilfe bekommen. Da hilft natürlich zum einen, wie es gerade beschrieben hat, die Europäische Union, die dann eben Rechnungen bezahlt von gelieferten Getreidelieferungen. Aber natürlich hat man auch vernommen von Putin, der ja jetzt auch versprochen hat, dass es teilweise sogar Gratislieferungen geben soll in verschiedene afrikanische Staaten. Und da sind die Erwartungen natürlich hoch, dass da vielleicht innenpolitische Probleme gelöst werden können. Aber die Frage ist, in was für einem Ausmaß und natürlich auch in was für einer Dauer kann das jetzt gelöst werden.
Ein Land, über das du ja auch für uns berichtest, ist Algerien. Ein Land, das eine enge Beziehung zu Russland pflegt. Da geht es um militärische, um sicherheitspolitische Aspekte, hast du auch schon mal gerade kurz angerissen. Und Algerien liefert ja auch mehr Gas nach Europa seit dem Krieg gegen die Ukraine. Welche Erwartungen hat denn dann eigentlich die algerische Regierung an diesen Gipfel? Also ist zum Beispiel dieses Weizenimporte-Thema für das Land überhaupt wichtig, oder fokussieren die sich auf ganz andere Themen?
Für Algerien ist Russland einfach ein historischer Partner. Die Beziehungen, vor allen Dingen die Militärbeziehungen, die gehen zurück bis zum algerischen Unabhängigkeitskampf, wo bis zu 90% der Waffenimporte aus Russland eben stammten. Und bis heute ist auch diese Militärkooperation noch sehr, sehr wichtig für das algerische Regime. Aber Algerien will sich auch, ist ja ein Gasriese, will seine Wirtschaft stärken, will sich weiter dort diversifizieren, weil es ja immer noch in einer Wirtschaftskrise in den vergangenen Jahren gesteckt hat. Und da kommt auch wieder Russland zum Zuge, denn Russland ist Teil der sogenannten BRICS-Staaten. Dazu gehören zum Beispiel Brasilien, zum Beispiel Indien, zum Beispiel China und eben Russland. Und Algerien möchte in diese Staatengruppe aufgenommen werden, um eben seine Wirtschaft weiter zu pushen und verspricht sich dann eben auch zu dieser historischen und auch modernen Beziehung zu Moskau eben sehr viel. Aber wie viele afrikanische Staaten ist Algerien gar nicht in so einer unbequemen Situation, wählen zu müssen, und mit wem es kooperiert, zum Beispiel mit Russland oder doch europäischen Staaten. Das sieht man sehr gut am algerischen Staat. Nämlich die Situation gerade ist so, dass diese Staaten es sich aussuchen können und dass sie versuchen, mit sehr viel diplomatischem Feingefühl eben zu gucken, wo kann man sich die europäischen Kooperationspartner nicht vergrauen und wie kann man trotzdem weiterhin mit Russland enge Beziehungen pflegen.
Also vielleicht auch eine neue Art von Selbstbewusstsein, kann man das so benennen?
Auf jeden Fall, also eine neue Art von Selbstbewusstsein, aber natürlich auch einfach die politische Lage in der Welt für sich nutzen. Gerade wo man ja in der Vergangenheit immer oft durch die Abhängigkeit zum Beispiel von Importen ja sehr, sehr der Lage ausgeliefert war. Und jetzt hat man sozusagen auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Energiekrise in Europa, aber da geht es nicht nur um Staaten wie Algerien mit seinem Gas, da geht es auch um Staaten wie Nigeria mit seinem Gas oder beim Thema erneuerbare Energie um Staaten wie Marokko und den grünen Wasserstoff. Da gibt es ja eine erste grüne Wasserstoffallianz mit Deutschland auch. Das heißt, man guckt einfach, wie kann man seine Partner im Ausland weiter diversifizieren und möglichst einfach profitieren und mit allen gute Handelsbeziehungen haben.
Zum Ende können wir noch kurz sprechen, Dunja, über den Militärputsch, den es gegeben hat in Niger. Das Land ist ein strategischer Partner für westliche Staaten. Da geht es dann um den Antiterrorkampf gegen die Dschihadisten. Könnte Russland da jetzt seine Chance wittern, beziehungsweise wäre das Land in Anführungsstrichen anfälliger vielleicht für russische Angebote, russische Investitionen, welcher Art auch immer?
Ja, das kommt jetzt natürlich ganz darauf an. Die Putschisten, die sich ja jetzt auch im Fernsehen präsentiert haben, wie viel Rückhalt haben die überhaupt? Also nicht nur in der Bevölkerung, sondern vor allen Dingen auch in der Armee. Wie nachhaltig ist das? Und was ist mit den Kooperationen, die es ja eigentlich mit westlichen Staaten gibt? Die Militärbündnisse, die massiven Entwicklungszusammenarbeitsinvestitionen ja auch jetzt der vergangenen Monate, muss man sagen. Da muss man abwarten, wie wird diese Militärjunta, wenn sie sich dann hält, verhalten. Wir können natürlich jetzt in die Nachbarstaaten gucken, in Mali. Dort hat sich eine Militärjunta an die Macht geputscht und hält sich dort. In Burkina Faso, ebenfalls ein Nachbarstaat Niger, hat sich eine Militärjunta an die Macht geputscht und bleibt dort. Und diese beiden Staaten haben in den vergangenen Jahren immer weiter ihre Beziehungen nach Moskau ausgebaut. In Mali wissen wir es, da gibt es auch die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner. In Burkina Faso gibt es ähnliche Gerüchte. Also es ist bislang nicht auszuschließen, aber es hängt natürlich davon ab, was jetzt passiert in den nächsten Tagen und Wochen in Niger und ob es vielleicht doch noch zu Verhandlungen kommen kann zwischen der eigentlich demokratischen gewählten Regierung und den Putschisten. Ich sehe es skeptisch, einfach weil wir in den vergangenen Jahren mit den Nachbarstaaten einfach auch anderes gesehen haben.
Dunja, dann danke. Das war ein großer, schneller Ritt durch ein sehr komplexes Thema. Könnte man wahrscheinlich mit dir noch eine ganze Stunde drüber sprechen. Aber an dieser Stelle erstmal danke an dich.
Danke an euch.
Es gibt schon Hilfsangebote aus dem deutschen Umwelt- und auch aus dem deutschen Verkehrsministerium. Steffi Lemke und Volker Wissing haben das schon zugesagt. Sie wollen unterstützen, bieten Hilfe an. Denn auch den beiden ist natürlich nicht entgangen, was da gerade vor der Küste der Niederlande passiert. Steffi Lemke.
Wir wissen, dass 1600 Tonnen Schweröl an Bord sind, dass 200 Tonnen Marinediesel an Bord sind. Natürlich dann auch noch die Autos, die dort transportiert werden. Und sollte es zu einer wirklichen Havarie, zu ein Bersten des Tankers kommen, dann könnte eine Umweltkatastrophe drohen.
Und genau die soll natürlich abgewendet werden. Der Frachter Fremantle Highway hat Feuer gefangen seit 24 Stunden, wahrscheinlich mittlerweile schon als mehr seit 24 Stunden. Mit Veröffentlichung dieses Podcasts brennt es an Bord und die Löscharbeiten, die kommen nur sehr schwer voran. Ein Überblick über die Situation kann uns Ludger Katzmerzak geben, der für uns über die Niederlande berichtet und die aktuellen Infos zusammenfasst. Ludger, vielleicht fangen wir wirklich mal ganz von vorne an. Warum genau ist dieser Frachter havariert?
Also die niederländischen Medien berichten jetzt, dass vermutlich die Batterie eines Elektroautos an Bord des Frachters explodiert ist und den Brand ausgelöst hat. Die Besatzung, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch das Feuer aufgeschreckt wurde, hat dann wohl auch unmittelbar versucht, den Brand zu löschen. Das ging aber nicht. Man weiß, Autobatterien sind schwer zu löschen, die brennen sehr heftig. Und dann griff das Feuer über auf benachbarte Fahrzeuge und irgendwann hat der Kapitän dann aufgegeben und die bereits eingetroffenen Rettungsboote gebeten, das Schiff zu evakuieren. Die 23-köpfige Besatzung konnte weitestgehend über Hubschrauber von Bord geholt werden, aber 7 Crewmitglieder sind von Bord gesprungen in die Nordsee aus fast 30 Metern Höhe. Das zeigt schon, wie aussichtslos die Lage an Deck gewesen sein muss. Und ein Mann ist ja leider auch bei dem Unglück ums Leben gekommen.
Du hast jetzt gerade diese explodierte Batterie von einem E-Auto angesprochen. Wie gesichert ist das denn eigentlich?
Offiziell bestätigt ist das nicht, aber ein niederländischer Privatsender hat wohl die Aufzeichnung der Funkgespräche zwischen Crew und Küstenwache vorliegen und daraus geht offenbar hervor, dass diese Autobatterie explodiert ist. Die Explosion selbst hat laut dem Sender keine Schäden am Schiff verursacht, aber eben den Brand ausgelöst und diese Kettenreaktion. Wir haben ja gestern schon gehört, dass insgesamt wohl um die 25 Elektrofahrzeuge an Bord des Frachters sind.
Jetzt hat es ja zu Beginn erstmal geheißen, dass da rund 3000 Autos an Bord gewesen sind. Dann ist diese Zahl aber noch mal korrigiert worden, nach oben auf 3700. Macht das denn eigentlich einen Unterschied oder spricht das dafür, dass das Schiff gegebenenfalls überladen gewesen ist oder kann man das daraus gar nicht ableiten?
Also Experten sagen nein, diese Fremantle Highway ist tatsächlich ein spezieller Autotransporter, ein echter Koloss, 200 Meter lang, 30 Meter breit, fast 30 Meter hoch und unter Deck ist Platz für mehr als 6000 Fahrzeuge. Insofern war die volle Auslastung also bei weitem noch nicht erreicht. Aber natürlich ist jedes Auto mehr an Bord problematisch, denn es ist davon auszugehen, dass das Feuer von einem Fahrzeug auf das nächste übergreift und je mehr Fahrzeuge, desto länger dauert es halt. Ja.
Es ist ja jetzt insgesamt schwierig, hast du gerade schon mal angedeutet, diesen Brand auch zu löschen. Woran liegt das? Was ist denn das Problem dann eigentlich?
Also man muss sich diesen Frachter wie einen überdimensionierten Schuhkarton vorstellen, mit Deckel oben drauf. Die Autos sind also unter Deck, man sieht sie auch gar nicht bei den Luftaufnahmen. Heute wurde mit Wärmekameras geschaut, ob die Temperatur auf dem Schiff so zurückgegangen ist, dass vielleicht Feuerwehrleute an Bord gehen können, denn das wäre die Voraussetzung, dass man da überhaupt mit Löscharbeiten beginnen kann. Das ist aber nicht der Fall, es ist immer noch zu heiß und die Rauchschwaden sind auch noch immer kilometerweit zu sehen, auch von den Watteninseln aus. Bislang haben Löschboote lediglich die Außenwände mit Wasser bespritzt, um das Schiff kühl zu halten und damit wurde um die Mittagszeit aber auch aufgehört, weil die Sorge groß ist, dass zu viel Wasser ins Innere gelangt und der Frachter dann kentern könnte.
Ah, okay. Also dieses Kentern, klar, das will oder das muss man wahrscheinlich auf jeden Fall vermeiden. Genau das möchte man ja nicht.
Richtig, genau darum geht's. Und wenn man kontrolliert löschen kann, dann muss man tatsächlich an Bord sein. Denn das Wasser muss sich auch regelmäßig gleichmäßig verteilen, sonst droht eine Schieflage und eben am Ende könnte das Schiff sinken.
Und es geht doch auch darum, dass dieses Schiff an Ort und Stelle bleibt. Also das soll jetzt nicht noch großartig abdriften, sage ich jetzt mal. Wie schafft man das oder was gibt's da für Möglichkeiten?
Naja, schon seit gestern hat ein Schlepper über ein Notkabel jetzt Kontakt und ist befestigt quasi an diesem großen Frachter. Dadurch konnte das Schiff so ein bisschen auch aus der Fahrrinne gezogen werden, weil das ist eine der meistbefahrenen Schiffsrouten, wo das Ganze passiert ist. Da ist viel Verkehr. Also ein bisschen zur Seite ziehen konnte man ihn. In der Nacht ist aber hinzugekommen, dass das Schiff tatsächlich durch den Wind doch ein bisschen abgetrieben ist. Es lag ja vor der Küste Amelands und liegt jetzt 16 Kilometer nördlich der Nachbarinsel Terschelling. Also ganz so viel Einfluss hat man jetzt auf Wind und Wetter auch nicht.
Was ist denn jetzt eigentlich, wenn man diesen Brand erstmal auch gar nicht gelöscht bekommt, wenn man diesen Frachter nicht wirklich stabilisieren kann, wenn der vielleicht im schlimmsten Fall sogar sinkt? Gibt es da Szenarien?
Ja, an Bord befinden sich ja, wie wir ja gerade schon gehört haben, 3700 Autos mit entsprechender Technik, Elektronik, Motoren, Batterien. Der Tank ist auch noch voll mit Treibstoff. Bei einem Kentern droht der Nordsee. Also eine echte Umweltkatastrophe. Wobei Infrastrukturminister Habers heute im Parlament ein bisschen vor Panikmache gewarnt hat. Er hat gesagt, der Wind stehe heute und in den kommenden Tagen wohl so, dass der Treibstoff nicht Richtung Küste, sondern aufs offene Meer hinausfließen würde. Vor Ort liegen auch schon Spezialschiffe, die das Öl sofort beseitigen sollen. Den Watteninseln oder dem Festland droht also laut Ministerium keine direkte Verschmutzung durch Öl. Aber wir erinnern uns an die Havarie des Containerschiffes MS Zoe vor 4 Jahren, was da alles an Land gespült wurde. Ja. Das wäre auch in diesem Fall ein Horrorszenario, vor allem für die Inseln.
Vor allen Dingen, man weiß ja, glaube ich, auch dieses Ökosystem Nordsee, das Wattenmeer, es ist einfach wahnsinnig empfindlich.
Ja, sehr empfindlich und durchaus auch strapaziert, denn die Nordsee wird durch viele Faktoren belastet. Da ist nicht nur der Schiffsverkehr, es gibt Ölbohrungen. Störungen. Überfischung ist ein Problem. Es gibt immer mehr Windparks, die natürlich die Umwelt beeinflussen. Also die Nordsee kann solche Katastrophen überhaupt nicht benötigen. Die Belastung ist auch so schon sehr, sehr groß.
Hätte das denn eventuell auch Folgen für Deutschland oder für die deutsche Bucht? Ich glaube, es gibt so Szenarien, die man so entwickelt oder über die nachgedacht wird. Wenn jetzt bestimmte Winde wehen, Westwinde sind das, glaube ich, dann könnte gegebenenfalls ausgetretenes Öl eben auch in die deutsche Bucht treiben. Also hast du dazu schon was gehört?
Na, da sind alle sehr zurückhaltend. Also der Umweltminister von Schleswig-Holstein hat sich heute geäußert. Er sieht derzeit keine unmittelbare Gefahr für die Gewässer in seinem Bundesland. Das für Notfälle auf der Nord- und Ostsee zuständige Havariekommando in Cuxhaven steht auch seit Beginn an in engem Kontakt zu den Behörden in den Niederlanden. Und man tauscht sich da aus. Das läuft wohl auch sehr gut. Es ist aber ein deutsches Boot vor Ort, um zu helfen. Also eine direkte Gefahr gibt es derzeit für die deutsche Küste offenbar nicht.
Ist denn jetzt überhaupt schon klar, wie das weitergeht? Die Löscharbeiten, die könnten sich jetzt über mehrere Wochen ziehen. Kannst du da einen Ausblick geben, wie das jetzt weiterläuft?
Ja, also solange das Schiff brennt, kann es nicht weggeschleppt werden. Dazu muss Besatzung an Bord sein. Erst dann können überhaupt die Bergungsarbeiten und Löscharbeiten an Deck beginnen. Immerhin ist seit gestern dieser Schlepper über Notkabel mit dem Frachter verbunden. So hat man zumindest einen gewissen Einfluss auf das Schiff. Aber die Sorge ist natürlich tatsächlich groß, dass es jetzt noch Tage, wenn nicht gar Wochen dauert, bis dieses Schiff überhaupt mal ausbrennt und man überhaupt wieder das Schiff betreten kann.
Und das war der Tag für heute, für den 27. Juli. Fettes Doppeldanke an dieser Stelle von Maria Grunwald und natürlich auch von mir. Wir haben diesen Podcast heute zusammen gemacht und möchten zum Schluss noch einen kleinen Tipp geben für einen weiteren neuen Podcast hier vom Deutschlandfunk. Da geht es um künstliche Intelligenz, also ob der jetzt... Nicht ob der, ob die künstliche Intelligenz den Alltag jetzt besser oder schlechter macht. Naja, da scheiden sich ja ein bisschen die Geister dran. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass man schon, glaube ich, von einer kleinen Revolution sprechen kann. Also man kann Texte übersetzen, Nachrichten filtern, Röntgenbilder analysieren, Bilder verändern. Manchmal entscheidet die KI ja sogar, ob jemand einen Job bekommt. Und im Podcast KI verstehen, da geben die Kolleginnen und Kollegen jede Woche dann Antworten auf Fragen zum Umgang mit KI. Unser Tipp an dieser Stelle. Ansonsten lautet unser Tipp natürlich immer schön fleißig weiter der Tag hören. Das macht ihr ja auch, das machen Sie auch und das freut uns. Dankeschön für heute und erstmal einen hoffentlich guten Donnerstag. Wir können uns morgen wieder hören. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Sonja Meschkat mein Name. Tschüss.